gutes neues Jahr. Und in dir wird nichts besser, weil egal welche Zahl im Kalender steht, der Mensch ist nur immer tot und du bist nur immer traurig. Und genau darüber geht's heute. Über den Druck von außen, über Erwartungen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel, all das, was jetzt gerade auf uns zukommt. Und darüber, was es wirklich heißen kann, todesmutig zu sein. Ein Begriff, den du vielleicht noch gar nicht gehört hast so. Es geht nicht um Fallschirmsprungmutig, sondern Traueranschaumutig. Und ich und Benny Bauerdick zu Gast heute, Podcaster, Trauerbegleiter und Co-Autor von Ich bin todesmutig. Wir sprechen darüber, warum so viele Menschen Trauer lange verdrängen, was das auch mit dem eigenen Innenleben macht und wie kleine alltagstaugliche Impulse weiterhelfen können, wieder näher zu dir selber zu kommen. Zum Beispiel ein Rückblick auf das, was du in deiner Trauer schon geschafft hast. Ein Brief ans Zukunft-Ich oder das Bild vom Trauergarten, der gerade Pflege braucht oder einfach mal wild wuchern darf. Viel Spaß bei dieser Folge. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Lieber Benny, schön, dass du heute hier dabei bist beim Podcast Trauerwelle. Bevor wir jetzt reinstarten in das Thema Trauer und todesmutig, so viel kann ich schon verraten, magst du dir erstmal vorstellen, wer bist du eigentlich, woher kommst du, wo lebst du, was machst du so? Erzähl uns ein bisschen von dir.
Total gerne. Erstmal danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein, da sein zu dürfen. Ja, ich bin Benny Bauerdick. Ich arbeite in Köln oder lebe und arbeite in Köln, eigentlich ursprünglich als Radiomoderator und Fernsehreporter. Ich arbeite eigentlich seit 15 Jahren in der Medienbranche, arbeite auch als Podcaster und inzwischen aber auch als Trauerbegleiter. Ich habe meine Ausbildung zum Familientrauerbegleiter gemacht bei Mechthild Schrütter Rupipa und ja, wir zusammen haben dann einen Podcast gestartet und auch ein Buch geschrieben und genau, ich mache ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, arbeite nach wie vor eigentlich größtenteils in den Medien und mir war es aber mit der Zeit einfach wichtig, auch diese Trauerarbeit mit reinzunehmen in meinen Arbeitsalltag und auch in mein Leben, ja.
Hat das vielleicht auch irgendeinen Auslöser bei dir gehabt oder bist du aufgewacht und hast gedacht, Trauer wäre doch ganz spannend. Wie war das? Inwiefern bist du selber auch schon mit Trauer konfrontiert worden?
Also es gab einen persönlichen Auslöser. Ich kenne auch ehrlicherweise fast niemanden, der in der Trauerbegleitung arbeitet, der nicht persönliche Erfahrungen mit Tod und Trauer gemacht hat oder Abschied. Ich habe nach der Schule meinen Zivildienst damals im Kinderhospiz gemacht und hatte zumindest da schon erste Berührungspunkte mit Tod und auch mit trauernden Menschen und habe damals gemerkt, ich habe da keine Angst vor. Also ich kann mit diesen Menschen irgendwie umgehen und auch mit diesen Themen umgehen. Bin dann aber ja tatsächlich danach trotzdem in der Medienbranche gelandet. Vor 9 Jahren sind aber ganz, ganz plötzlich erst mein Vater gestorben und 3 Tage später meine Oma. Und wenn Großeltern sterben, ist das per se natürlich oft erstmal eine andere Trauer als bei den eigenen Eltern. Aber meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen, als ich 4 war. Meine Mutter war alleinerziehend. Das heißt, ich bin quasi meine komplette Kindheit eigentlich bei meiner Oma groß geworden auch. Das heißt, es waren doch 2 enge Bezugspersonen, die innerhalb von 3 Tagen gestorben sind. Ich hab dann gemacht, was viele machen. Ich bin erstmal geflüchtet nach Australien damals, bin ganz lange alleine durchs Outback gereist und bin zurückgekommen und dachte, jetzt kann ich hinter die Trauer einen Haken machen. Und habe dann ehrlicherweise erst Jahre später in meiner eigenen Therapie gemerkt, nee, ich habe irgendwie noch ein Thema mit Trauer, mit Tod, mit Abschieden. Und habe mich dann entschieden, diese Ausbildung zu machen. Erstmal eigentlich nur für mich ganz persönlich, um auf meine eigene Trauer zu gucken. Und daraus ist dann auch diese Arbeit entstanden.
Ja, krass. Siehst, weil du gesagt hast, Australien, bei mir war es Sri Lanka. Es sind ganz viele,
ja,
oder? Dass man
ja,
dann so
total.
Aus dem Impuls, na, ich muss da jetzt weg, ich halte es nicht mehr aus an dem Ort und dann man kann all diesen Ballast und diese Emotionen da auch genauso zurücklassen. Die gehen nicht mit, aber bei mir war es dann echt schon mitten in Sri Lanka, dass ich einige Zusammenbrüche und Trauerwellen erlebt habe. Also kann ich nachvollziehen ein bisschen. Ja, und du hast schon gesagt, eben Podcast, Todesmutig nennt sich der. Vielleicht für die ganz persönlich, was bedeutet dieses Wort für die?
Wir haben damals überlegt, wie wir unseren Podcast nennen. Und da hatte Mechtild diese Idee, den Todesmutig zu nennen. Und ich war von Anfang an begeistert, weil es halt, es bleibt auch so ein bisschen im Ohr und es geht einfach darum, also ich glaube, die meisten Menschen denken ja, oder man verwendet es oft im Sinne von, oh, du bist aber ganz schön todesmutig, so wenn man irgendwie Bungee-Jumping macht oder ein, weiß nicht, ein Fallschirmsprung oder so. Und darum geht es uns gar nicht, sondern tatsächlich einfach zu sagen, es ist mutig, sich mit dem Tod und vor allem aber mit der Trauer und auch mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen, weil das erleben wir ganz oft in der Arbeit und das wirst du auch kennen. Häufig kommen Menschen zu uns, nachdem sie eigentlich jahrelang erstmal verdrängt haben und Trauer unterdrückt haben, auch aus Angst vor den Gefühlen, die damit einhergehen. Und deswegen finden wir es ganz schön oder finde ich es auch ganz schön todesmutig, sich diesen Themen zu stellen und mutig dahin zu gucken, ja, was für Gefühle, was für Gedanken mit der Trauer so einhergehen.
Ja, also damals, wo ich das gesehen habe, diesen Begriff von ihm auch sofort dachte, ach, wie cool, was für ein cooler Begriff, hey. War dann auch
Ja.
direkt begeistert und ja, wie du sagst, es ist auch wirklich todesmutig, sich dem Ganzen zu stellen und es fühlt sich ja auch an. Ich finde, also bei mir zumindest, wo meine Schwester gestorben ist, als wo die selber zum Teil auch sterben und ja, mutig so diesem Tod entgegenzublicken, das ist schon intensiv und die ganzen Gefühle, die da noch eine Rolle spielen im Körper, das ist wirklich todesmutig. Also toller Begriff für euren Podcast. Und hat es da irgendwie dann einen Punkt gegeben? Wer hat denn die Idee gehabt zu dem Podcast? Ich meine, du bist ja selber schon Podcaster davor auch schon gewesen. Ist das von dir dann gekommen oder wie seid ihr denn überhaupt auf das Medium gekommen und auf die Idee?
Wir hatten irgendwie beide die Idee und sind so aufeinander zugekommen und dann haben wir direkt gesagt, okay, wir machen das. Also weil ich habe nach meiner Ausbildung bei Mechtild dann damals auch für La Via gearbeitet. Also ich habe eine Trauergruppe mit jungen Erwachsenen geleitet und auch Einzelbegleitungen gemacht und ich hatte immer so dieses Gefühl von, ich mag diese Arbeit mit den Menschen direkt, aber ich habe auch das Gefühl, es braucht mehr Öffentlichkeit. Also wir müssen öffentlich mehr über Tod und Trauer und all diese Themen reden. Und deswegen lag das irgendwie als Radiomoderator für mich sehr nahe, zu sagen, lass uns doch einen Podcast starten. Und Mechtild hatte diese Idee aber auch schon und hatte sich aber irgendwie noch nicht getraut, mich zu fragen. Und wir sind dann irgendwie durch Zufall bei einem Kaffee mal auf dieses Thema gestoßen und wir haben beide sofort gesagt, wir hatten beide die Idee, lass uns das sofort machen. Und ja, wir haben dann gar nicht lange darüber nachgedacht, sondern relativ schnell auch angefangen.
Ja, krass. Ja, so, das ist so typisch Mechthild, oder? Wenn sie dann etwa, also direkt begeistert ist, dann macht sie da auch direkt mit und kommt sofort in die Umsetzung. Das finde ich mal ganz cool. Und dann ist es ja weitergegangen. Also ihr habt dann diesen Podcast gehabt und jetzt letztes Jahr ist dann auf einmal so das Buch erschienen. Wie ist es dazu gekommen? Wer hat dann da wieder die Idee gehabt? Ich kann mir vorstellen, das war vielleicht mehr die Mechthild, weil sie ja schon sehr viele Bücher geschrieben hat. Oder wie war das? Wir sind ganz gespannt.
Also wir waren tatsächlich in der glücklichen Situation, ehrlicherweise, dass der Verlag auf uns beide zugekommen ist. Wir hatten diese Idee eigentlich gar nicht, aber es ist so gewesen, dass ich eine junge Frau für La Via begleitet habe, fast ein ganzes Jahr. Da ist ihre Partnerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und diese junge Frau wiederum ist die Cousine der Verlagsleiterin gewesen. Und das heißt, die Verlagsleiterin hat dadurch auch von La Via gehört, von der Trauerarbeit, die wir da gemacht haben oder machen und dann auch vom Podcast. Und sie ist dann auf uns zugekommen vor ungefähr 1,5 Jahren und hat gefragt, ob wir uns nicht vorstellen können, ein Buch zum Podcast zu machen. Und wir waren uns beide einig, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür. Unsere
Oh ja,
Terminkalender
es ist
sind
keine.
sowieso ja, so voll. Und wir haben aber gesagt, uns ist das wichtig, weil uns das Thema wichtig ist und man nicht oft genug darüber in Podcasts sprechen und in Büchern schreiben kann. Und wir dachten auch, das kriegen wir schon hin, weil wir hatten irgendwie am Anfang die Idee, wir können ja einfach unsere Podcast-Folgen transkribieren. Und können quasi einfach abtippen, was wir erzählt haben. Und das, dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass es so nicht funktioniert, dass wir ein neues Konzept brauchen. Und genau, dass wir, das war gar nicht so einfach, dieser Prozess zu gucken, wie kann ein Buch zu einem Podcast sein. Am Ende ist es dann so geworden, dass einer von uns quasi immer zu einem bestimmten Thema etwas schreibt und der andere einfach in dem Kapitel ergänzt. So machen wir es im Podcast auch. Da ist es aber natürlich ein bisschen gesprächiger und man kann da jetzt nicht, so wie wir das auch machen im Podcast, immer so hin und her geben. Ich glaube, das wird einen beim Lesen irgendwie auch verrückt machen. Genau, aber so ist dann quasi im Prinzip das Buch entstanden, ja.
Ja, spannend. Und wie kann man sich das thematisch vorstellen? Also, da horchen ja immer uns jetzt viele Trauernde zu. Das heißt, der Podcast, ist er dann für trauernde Menschen oder ist er eher für BegleiterInnen oder welche Themen spricht sie an so im Podcast?
Ich würde tatsächlich sagen, eigentlich für alle Menschen, auch die, die vielleicht nicht in Trauer sind. Manchmal ist es ja einfach auch gut, vielleicht sich präventiv mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber im Buch zum Beispiel ist es auch so, dass wir drei unterschiedliche Kapitel haben. Im ersten geht es um so erstmal allgemeines Wissen um die Trauer, weil wir, das wirst du auch kennen aus der Arbeit, immer wieder erleben, dass Menschen oft einfach gar nicht wissen, wie sich Trauer zeigt, dass sie nicht aufhört, dass man sie nicht wegarbeiten kann. Deswegen haben wir gesagt, es braucht auf jeden Fall erstmal so ein allgemeines Kapitel zum Thema Trauer, Trauerbegleitung, Trauerarbeit. Dann richten wir uns so ein bisschen tatsächlich eher an trauernde Menschen, also die Vorbereitung auf den Abschied, den Abschied und dann auch die Zeit danach, also so diese Zeit zwischen Abschied und Neuanfang. Und im letzten Teil widmen wir uns auch noch mal ganz konkret den Themen, wie kann ich andere trauernde Menschen eigentlich unterstützen? Was kann ich tun? Was kann ich sagen? Und von daher glaube ich, ist sowohl das Buch als auch der Podcast tatsächlich etwas, was irgendwie jeden anspricht und ansprechen kann, auch weil wir im Buch kreative Impulse mitgeben. Also das ist so ein Mitmachbuch, wo man Fragen für sich auch beantworten kann. Und genau, das war uns wichtig, einfach möglichst viele Menschen damit irgendwie anzusprechen.
Und diese Impulsfragen, die du schon angesprochen hast, hast du da ein Beispiel? Wie kann man sich das, irgendeine Frage, vielleicht deine Lieblingsfrage aus dem Buch, wo du sagst,
Meine Lieblingsfrage ist tatsächlich relativ am Anfang zum Beispiel, was ist Trauer für dich eigentlich? Also darüber kommen wir auch ganz oft in den Lesungen, die wir machen. Das sind immer so interaktive Lesungen, dass man darüber mal ins Gespräch kommt. Was ist Trauer eigentlich? Wie zeigt sie sich? Was ist sie vielleicht für mich jetzt in diesem Moment? Kann auch sein. Ich bin traurig, dass das Jahr zu Ende geht. So, ne? Das, also Trauer muss ja nicht immer wirklich Trauer nach einem Todesfall sein, sondern es gibt so viele Abschiede im Leben. Aber es gibt auch zum Beispiel ein Kapitel, das mir sehr am Herzen liegt. Da geht es um Würde in der Trauer, was das bedeutet. Und da stellen wir dann auch so Fragen, was bedeutet für dich denn eigentlich ein würdevoller Abschied? Und es gibt Fragen wie, welches Lied, welcher Film bringt dich vielleicht zum Weinen oder in die richtige Stimmung? Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Impulsfragen, die einen einfach so ein bisschen zum Nachdenken bringen und anregen sollen.
Ja, und vor allem, sie bringen die zu dir hin. Ich finde, also ich kenne es ja von meiner eigenen Trauer, man ist ja sehr oft ganz viel bei den anderen. Wir sind ja alle auch so erzogen, jedem es recht machen zu wollen und geliebt zu werden, Harmonie beizubehalten und so. Und ich frage mich dann sehr selten, oder habe mich das damals zumindest, heute ist anders bei mir, aber sehr selten fragt, was will ich eigentlich? Was hilft mir eigentlich? Ich war immer ganz viel bei meiner Familie eben. Was brauchen die jetzt? Na, ich muss mir jetzt zusammenreißen, um denen das leichter zu machen oder um anderen zu gefallen und so weiter. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass da Fragen sind, die oft auch direkt zu dir hinführen, um mal die damit zu auseinandersetzen, was will ich eigentlich? Was tut mir eigentlich gut? Ohne jetzt die anderen irgendwie im Blick zu halten. Spannend.
Ja, und das ist ja immer die große Herausforderung, ne? Im Familiensystem oder manchmal auch im System Freundeskreis, je nachdem, wo jemand verstorben ist, dass man oft irgendwie das Gefühl hat, man muss für andere da sein. Und das ist das Schöne. Mechtild beschreibt oder vergleicht Trauerarbeit auch im Buch mit Gartenarbeit, dass es so einen Trauergarten gibt, dass es Dinge gibt, die verwelken oder Dinge gibt, die neu wachsen. Es gibt Dinge, die müssen zurechtgeschnitten werden. Es gibt Sachen, die dürfen einfach mal wild wuchern für eine gewisse Zeit. Und da gibt es zum Beispiel auch die Frage, wie sieht dein Trauergarten eigentlich aus? Oder was braucht in deinem Trauergarten vielleicht gerade besonders viel Pflege? Oder was darf auch einfach mal nur vor sich hin wachsen? Und das ist manchmal auch ganz gut, ja, so bildlich nochmal zu gucken, welche Themen habe ich in der Trauer? Weil diese große Frage, wie geht's dir eigentlich oder was brauchst du? Das ist ja Horror, die kann ja kein
Ja,
Mensch
voll.
davor wirklich beantworten. Ne?
Weil da denkst du ja sofort, wo soll ich denn anfangen? Also das ist, war immer so, ja, wie, wo fange ich an? Bei meinem Körper, bei meinen Gedanken, bei meiner Familie, wo? Hilfe am liebsten nur schreien, oder? Und wenn ich da aber wirklich vielleicht sage, okay, welches Lied bringt die zum Weinen oder hilft dir, dass Tränen fließen können, dann bin ich gleich viel konkreter drin. Also genial. Voll schön. Und das ist dann auch sozusagen eigentlich der große Unterschied zum Podcast, oder habt ihr im Podcast dann auch immer wieder so Impulsfragen?
Haben wir tatsächlich auch, also dass wir schon auch versuchen, so kreative Impulse auch aus der Trauerarbeit immer mit einfließen zu lassen. Das machen wir auch im Podcast nochmal zu sagen, hey, welche Dinge machen wir manchmal in der Trauerarbeit, in Trauergruppen? Also das ist ja manchmal auch kreatives Arbeiten, manchmal basteln wir was oder schreiben Dinge. Das ist im Podcast schon auch ähnlich. Und wir stellen uns auch selber immer untereinander gerne immer Impulsfragen. Also das ist so eine Rubrik im Podcast, dass immer einer dem anderen eine Frage stellen darf zum jeweiligen Thema. Und das machen wir nicht, um jetzt irgendwie die Frage zu beantworten, damit wir sagen, wir wissen genau, das ist die richtige Antwort. Darum geht es im Podcast nicht, sondern es ist ein Austausch und Trauer ist halt individuell, aber dass wir die Leute dann am Ende quasi nach Hause schicken, auch mit dieser Frage, auch da vielleicht nochmal so über sich selbst nachzudenken und vielleicht nochmal drüber nachzudenken, wie man die Frage dann für sich beantworten würde. Also unsere letzte Folge zum Beispiel ging jetzt auch um Weihnachten und da haben wir viel darüber gesprochen, weil in diesem Jahr sowohl Mechtils als auch meine Mutter verstorben sind und es ist quasi das, ja, jetzt für uns beide nochmal ein anderes Weihnachten wird in diesem Jahr. Und da habe ich sie gefragt, was sie sich wünscht, welches Ritual sie quasi eigentlich ja, ihren Kindern mitgegeben hat, welches Ritual sie in ihrer eigenen Familie an Weihnachten macht oder was ihr wichtig ist und von dem sie sich auch wünscht, dass ihre Kinder das auch über ihren Tod hinweg vielleicht noch weiterführen würden. Und das war irgendwie ganz spannend, da nochmal auch ins Gespräch zu kommen.
Ja, über Weihnachten, da werden wir auch noch kurz drüber reden. Aber vorher würde mich noch interessieren, weil ich ja selber Autorin bin und diese Schreibprozesse kenne, dass die manchmal auch sehr herausfordernd sind. Und wenn ich mir so vorstelle, oh Gott, mit jemandem zusammen ein Buch schreiben, das würde mich, glaube ich, ein bisschen überfordern. Wie war denn dieser Schreibprozess dann bei euch? Wie lange hat es insgesamt gedauert? Wart ihr euch immer einig oder seid ihr da auch mal so, nein, das will ich so, nein, ich will das aber so? Wie war das?
Also das Gute war ja tatsächlich, dass wir dieses Buch, also dass wir ja quasi nicht einen Text im Namen von uns beiden geschrieben haben, sondern jeder immer einen Gedankenblock zu einem Thema hat. Das heißt, wenn Mechtild zum Beispiel etwas geschrieben hat über ein Thema, wo ich sage, das sehe ich aber ganz anders, dann konnte ich das am Ende ja auch genauso schreiben, nochmal zu sagen, ich würde das gerne nochmal ergänzen oder ich würde gerne aber nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen oder vielleicht auch einfach nur nochmal zustimmen und sagen, hey, ich sehe das genauso. Das hat es uns ein bisschen einfacher gemacht, aber nichtsdestotrotz war das gar nicht so einfach. in diesem Jahr im Speziellen, weil ich glaube, wir haben gedacht, ach, der eine schreibt einen Text oder schreibt die 6, 7, 8, 9 Texte und der andere ergänzt und andersrum. Und dann kommt halt das Leben dazwischen. Das wirst du auch kennen, ne? Als auch als Familienmutter. Da sind dann manchmal Dinge, die man so nicht geplant hat, die, wo man dachte, ach, da hat man Zeit zu schreiben und dann passiert was ganz anderes. Bei mir hatte meine Mutter Anfang des Jahres ersten Schlaganfall, war halbseitig gelähmt, brauchte dann viel Hilfe meinerseits. Parallel ist dann Mechthilds Mutter gestorben, wo man dann ja manchmal auch erstmal eine gewisse Zeit einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und das war ein bisschen schwierig, weil immer dann, wenn einer von uns beiden Zeit hatte zu schreiben, war der andere gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt im Leben. Und so hat es ein bisschen länger gedauert, als wir eigentlich gedacht haben. Aber der Schreibprozess, das war dann am Ende gar nicht so viel. Also alles in allem hat es über ein Jahr gedauert, aber quasi mit Konzeptentwicklung und Vertragsunterzeichnung. Aber wir haben dann geschrieben, ich würde sagen, ja gut, mit den Korrekturschleifen und dem Lektorat. Das kommt ja dann auch nochmal dazu. Ja, wirklich so nicht durchgängig, aber von Januar bis zum Sommer ungefähr, ja.
Und wie war dann so der Moment? Ich kann mich auch noch erinnern bei meinen Büchern, wenn das dann zugeschickt wird und man hat es dann so frisch gedruckt in den Händen. Wie war das für dich?
Das war also für mich, glaube ich, noch mal besonderer als für Mechthild, weil du hast ja auch schon gesagt, Mechthild hat schon diverse Bücher geschrieben. Ich habe vergessen zu zählen, wie viele es inzwischen sind. Ja, Kinderbücher, auch Bilderbücher. Für mich war es, ist das mein erstes Buch, das ich geschrieben habe. Deswegen war das für mich noch mal ganz besonders aufregend. Aber auch, weil das noch mal mit sehr vielen Gefühlen und auch ganz mit ganz viel Trauer auch einherging. Weil als das Buch kam, war meine Mutter gerade erst ein paar Wochen tot.
Ach.
Und das war dann, ging schon noch mal mit so Gefühlen einher von, ach, ich würde das gerne eigentlich meinen Eltern zeigen. So, ich finde das so schade, dass meine Eltern das nicht mehr mitbekommen, dass ich mein erstes eigenes Buch rausbringe. Das war so ein ganz ambivalentes Gefühl und trotzdem diesen Karton zu bekommen, aufmachen zu dürfen, das Buch so, mich am Anfang gar nicht getraut, da drin rumzublättern, weil ich irgendwie so dachte, nein, ich mache hier irgendwas kaputt, aber es ist ja meins, ich darf das ja. Das war schon, ja, schon sehr besonders.
Also das kann ich so nachvollziehen, weil ich habe, bevor meine Schwester gestorben ist, habe ich immer gesagt, ich will mal ein Buch schreiben. Und es war ursprünglich immer geplant, einen historischen Roman zu schreiben. Und dann ist ja eben was ganz anderes geworden, Biografie. Und jetzt so nur dieses Sportbuch heißt Wortes. Und ja, der Moment, wo ich das kriegte, das war bei mir ja damals genau Corona. Das heißt, ich habe meine Familie nur auf der Straße, habe ich ihnen so das Buch rüberschieben dürfen. Das war echt krass. Und ich kann mich auch noch erinnern, das Buch in den Händen gehalten und dann ist ja auch noch ihr Bild drauf und die haben mir auch genau wie du gerade gedacht, boah, am liebsten würde ich es ihr ja in die Hand geben und ihr zeigen, dass sie es geschafft haben, wirklich dieses Buch zu schreiben. Und das tut schon weh. Also da ist wirklich diese Ambivalenz, ist das schon ordentlich spürbar. Und wenn das bei dir auch noch so frisch war zu der Zeit, kann ich mir vorstellen, hey, das muss echt intensiv gewesen sein.
Wie bist du dann damit umgegangen? Also hast du so für dich ein Ritual gefunden zu sagen, ich nehme jetzt das Buch und lege es ans Grab? Oder also hast du da irgendwie so ganz bewusst dann aber was gemacht auch?
Ja, ich war dann an der Stelle am Inn, also da, wo der Mörder sie ja reingelegt hat. Und das ist aber eine wunderschöne Stelle, die, ich weiß, manche können sich das nicht vorstellen, aber für mich war die Stelle immer total viel näher, hat das bedeutet, zu ihr eben. Und da bin ich dann hingegangen mit dem Buch und habe mich hingesessen und habe halt geredet mit ihr, also ins Wasser, in die Luft reingeredet und habe die ganze Zeit erzählt, wie toll es ist, dass sie es geschafft haben, das zu schreiben und wie traurig es ist, dass sie es eben jetzt nicht physisch eben so in den Händen halten kann. Und dann habe ich auch ein paar Stellen rausgelesen, vorgelesen und so. Das war so mein persönliches, stilles Ritual für mich, ja.
Schön.
Hast
Also,
du das dann irgendwie auch so gemacht, irgend sowas?
nee, ich hab's irgendwie, ich denke auch gerade, was für eine tolle Idee. Also vielleicht muss ich das noch machen. Also es ist ja nicht zu spät, man kann ja Dinge auch später machen,
Ja,
aber das war so trubelig jetzt dann doch auch mit der Veröffentlichung und mit den ganzen Lesungen, die wir zusammen hatten, Mechthild und ich, aber auch einzeln, dass ich irgendwie noch gar nicht dazu gekommen bin. Aber ja, ich habe auch wobei ich habe damals schon überlegt, ob ich es irgendwie so, meine Mutter ist in einem Friedwald begraben, ob ich es dann mal so an den Baum stelle, aber man darf ja auch da nichts hinlegen, was nicht quasi natürlich ist oder verwelkt. Und ich dachte mir auch, ich muss jetzt auch kein Buch in den Wald legen. Also, aber ja, das ist eine schöne Idee. Da ist eine Bank, vielleicht setze ich mich da mal hin und lese mal was daraus vor. Ja.
Voll. Und weil du gerade Lesungen angesprochen hast, habt ihr noch weiter irgendwas geplant für nächstes Jahr? Seid ihr irgendwo mit der Lesung?
Genau, also wir sind gerade noch so ein bisschen in den Planungen. Wir haben schon die ersten Anfragen. Es ist noch nichts, glaube ich, noch keine Termine so richtig, richtig in Stein gemeißelt. Aber wir werden eine Lesung bei mir in der Heimat im Sauerland haben. Wir haben gerade Gespräche auch, dass wir in Berlin gerne lesen wollen würden. Genau, also sind da gerade noch in den Planungen, bekommen immer wieder Anfragen und dann müssen wir einfach gucken, passt das irgendwie in unseren Terminkalender? Das ist oft die große Herausforderung.
Ja, voll. Aber ich werde sowieso den Link von euch in den Shownotes reinpacken und dann findet man das alles. Ja, dann gehen wir doch gleich, wenn wir schon Rituale besprochen haben, zu Weihnachten eben. Wir haben es kurz schon angeteased. Ihr habt ja gerade auch eine Folge über Weihnachten gemacht, also hört's da auch gern rein. Vielleicht kannst du nochmal irgendwie etwas den Trauernden mitgeben, wo du sagst, das wäre ein schönes Ritual. Gibt es da irgendeine Idee von deiner Seite zu Weihnachten, wenn ihr das eh gerade besprochen habt, dass du da auch gleich teilen kannst mit uns?
Also ich glaube, dass das ist das, was wir im Buch auch oft schreiben. Es ist natürlich so individuell, ne? Weil es ist immer die Frage ist, welche Rituale gab es vorher an Weihnachten? Fühlen die sich so noch gut an oder muss man die vielleicht ein bisschen verändern? Also ich erzähle gerne von einer jungen Witwe, Anfang 30, ihr Mann ist an einem Hirntumor gestorben, die ich begleitet habe. Und für die zwei war Weihnachten quasi alles. Plätzchen backen, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsdeko, Weihnachtsbaum schmücken. Und die hat die ersten Jahre gesagt, ich kann es nicht ertragen, diesen Baum zu Hause zu haben. Und die hat einfach so einen kleinen Tannenbaum dann im Supermarkt gekauft, hat ihn an sein Grab gestellt und ihn da geschmückt und gesagt, ich mach's für dich. Und das war einfach so ein altes Ritual für sie neu gedacht. Und ich glaube, das ist total gut, dass man guckt, fühlt sich das noch gut an? Also kann ich bestimmte Dinge genauso wieder machen? Weil für manche Leute ist es auch total schwierig, vielleicht wieder so am Weihnachtstisch zu sitzen, aber dieser eine Platz ist halt leer. Und wenn das so schwer ist, das auszuhalten, ist vielleicht die Überlegung, ob man das Ritual irgendwie ein bisschen abändert oder ob man dann vielleicht bei einem anderen Familienmitglied mal Weihnachten feiert. Eine junge Frau hat mir auch mal in der Begleitung erzählt, das fand ich total rührend, da ist ihre Mutter an Krebs gestorben und die haben quasi vor Weihnachten oder an Heiligabend mit der Familie alle einen Brief geschrieben und haben den dann gemeinsam an Heiligabend nach dem Essen draußen im Garten in der Feuerschale verbrannt.
Ach, cool.
Und das fand ich irgendwie so schön, weil das wirst du ja auch kennen, das ist oft manchmal gar nicht so einfach, was zu finden, was für die ganze Familie in Ordnung ist. Da sitzen dann Leute, es gibt einfach unterschiedliche Trauertypen, die sagen, das ist mir, was ist das denn für ein Käse, das ist mir zu emotional oder das brauche ich nicht oder geh mir weg damit. Und ich glaube, das ist auch herausfordernd und gut darum zu wissen, dass nicht alle Sachen, die einem selbst gut tun, auch der ganzen Familie gut tun, dass man da irgendwie guckt, was gibt's vielleicht auch an Dingen, die man sonst irgendwie alleine für sich machen kann, so an oder um die Feiertage herum.
Ja, das braucht ja auch sehr viel Kraft, da immer wieder die Gespräche zu führen. Hey, wer will denn wie, wo, was machen und wer will was nicht machen und sogar diese Kompromisse dann finden, dass es doch für jeden auch möglichst angenehm ist, ist immer wieder herausfordernd. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man wenigstens dann auch für sich ein Ritual findet, was man nur für sich selber dann macht. Also wo ich dann zum Beispiel bei mir zum Sport gekommen bin, ein Jahr später, da habe ich dann, das war für mich ganz normal, Weihnachten ist so ein Workout für mich und für Larissa. Und die haben mir immer vorgestellt, sie trainiert jetzt mit mir, das war so mein Weihnachtsworkout mit ihr. Und das war mein Ritual so. Und dann haben wir aber auch gemeinsam Sachen gefunden, wie zum Beispiel das mit dem Bäumchen am Grab, das war für uns auch alle ganz stimmig, haben wir gemacht. Oder auch diesen Ortswechsel, Wohnungswechsel haben wir zum Beispiel ganz am Anfang in die ersten Jahre gemacht. Also das, finde ich auch ganz wichtig, dass da dann jeder natürlich sich möglichst wohl damit fühlt. Es wird natürlich nie zu 100% für jeden passen, aber das ist Familie, gell? Kompromisse finden und ja, schauen, was ist möglich und was nicht.
Und ich
Spannend.
glaube, es ist wichtig, einfach vielleicht manche Dinge noch so weiterzuführen auch, ne? Also weiterzugeben vielleicht auch. Bei mir ist es in diesem Jahr zum Beispiel so, meine Schwester lebt in Brasilien mit meinem Schwager und meiner Nichte und die kommen aber für Weihnachten oder über Weihnachten auch nach Deutschland und meine Schwester hat zum Beispiel den Christstollen unserer Mutter so geliebt. Ich fand den immer okay. Also ich fand den, also ich habe den auch gern gegessen, aber es war für mich jetzt gar nicht so ein Highlight. Aber für meine Schwester war das ein Riesending und ich habe mir zumindest vorgenommen, den jetzt zu machen, kurz bevor meine Schwester kommt, um auch so ein gewisses Ritual, was meiner Mutter ganz wichtig war und auch meiner Schwester, irgendwie auch an unseren oder an meine Nichte weiterzugeben und zu sagen, es gibt da Dinge, das ist hier der Christstollen von Oma Resi und das irgendwie auch weiterzugeben und weiterzutragen, auch wenn es nicht mehr da ist oder anders wird. Und der wird bestimmt auch nicht so lecker schmecken wie der von der Mutter. Aber auch das ist ja manchmal schön, dass man darüber ins Gespräch kommt und manchmal ja auch lachen kann. Und dass es ja dann manchmal auch traurig schöne oder traurig lustige Momente gibt, wenn man den Stollen isst und sagt, ja, der ist aber wohl ein bisschen trocken geworden. Das ja, war bei Mutter aber ein bisschen anders.
Ja, voll traurig, schön, traurig, lustig. Das passt ganz gut, weil das kippt dann ja oft auch so schnell, oder? Man ist traurig, dann auf einmal lacht man wieder. Und während man lacht, fängt man schon wieder an zu weinen.
Ja,
Das geht dann
stimmt.
von einem zum anderen, ja, über im Gefühl voll schieren. Und genauso steht ja auch der Jahreswechsel jetzt an, also Silvester, wo viele auch so ein bisschen, vor allem finde ich, dass es da mit dem Umfeld auch so ein großes Thema gibt, weil ich kenne es nur von mir. Naja, dann trifft man die Leute danach ja auch auf der Straße und jeder sagt so, oh, gutes neues Jahr. Und bei mir ganz oft so, jetzt wird alles gut, jetzt wird alles besser und so weiter. Oh, das hat mich schon sehr fertig gemacht, weil das war gerade mal ein paar Monate, dass meine Schwester verstorben war und ich mir die ganze Zeit dachte, was soll jetzt besser werden, weil egal ob 31. oder 2., sie ist ja noch immer tot und ich bin noch immer traurig, also das ändert ja nichts dran, das an meinem Gefühl, nur weil eine andere Zahl im Kalender steht so. Was würdest du da Trauernden mitgeben wollen, wenn es um den Jahreswechsel geht?
Also ich glaube, was ich ganz oft in der Trauerbegleitung so in dieser Zeit jetzt mache, ist wirklich nochmal zurückzugucken, auch da nochmal bei sich zu sein, weil das ist genau das, was du sagst, das ist so viel verbunden. Ganz generell die Weihnachtsfeiertage, auch der Jahreswechsel mit alle gucken zurück und alles ist irgendwie toll und irgendwie alles ist so schön und das ist es nicht. Aber wenn man einfach nochmal so aufs eigene Jahr zurückblickt und nochmal vielleicht auch sich vor Augen führt, was man alles geschafft hat, was man auch in der Trauer alles geschafft hat, wie weit man auf diesem Trauerweg schon gegangen ist, das kann manchmal total heilsam sein, weil trauernde Menschen oft das Gefühl haben von, sie haben noch nicht genug gemacht. Und es ist ja immer noch nicht gut und es fühlt sich immer noch nicht leichter oder besser an. Das heißt, ich habe ja noch nichts geschafft, so. Und das ist ein Trugschluss, den man, das fühlt man oft, aber das mal aufzuschreiben, was man in der Trauer schon alles geschafft hat. Oder wir schreiben, oder ich mache das in den Trauergruppen so um den Jahreswechsel, dass wir uns Briefe schreiben an unser späteres, in diesem Fall 2026, Zukunfts-Ich. Wo wir mal reinschreiben, was wir im alten Jahr lassen wollen in Bezug auf die Trauer, vielleicht aber auch, welche Menschen uns nicht gut getan haben in Bezug auf die Trauer, was Gutes in unser Leben auch gekommen ist und was wir vielleicht auch mehr machen wollen im neuen Jahr, was uns gut getan hat. Immer so natürlich mit dem Bezug zur Trauer. Und in den Gruppen machen wir es so, dass dann jeder aus der Gruppe den Brief eines anderen mitnimmt, nach Hause nimmt und wir committen uns dann immer auf einen gewissen Zeitraum, wo man die Briefe dann wieder irgendwann zur Post geben kann. Das ist dann meistens irgendwann so April, Mai. Das ist einfach nochmal so ein guter Reminder, sich dann nochmal auch vor Augen zu führen, was wollte ich eigentlich so von diesem Jahr? Und das nicht so erst am Ende des Jahres macht, dann ist das manchmal so viel und so groß. Und ja, sich einfach selbst vielleicht noch mal ein paar Wochen oder Monate später selber daran zu erinnern, was man alles geschafft hat im letzten Jahr und was man vielleicht einfach braucht, um durch dieses Jahr durchzukommen. Ja. Das kann helfen vielleicht, um durch diesen Jahreswechsel irgendwie zu kommen oder das einfach noch mal für sich bewusster wahrzunehmen.
Ja, voll. Und dieses Schreiben empfinde ich selber auch extrem als wertvoll, so ein Werkzeug einfach. Und das ist dann auch ja, wie du sagst, schwarz auf weiß auf dem Papier. Und auch jetzt, wenn ich zum Beispiel mein erstes Buch eben hernehme und wenn ich da lese, wie damals war oder was, wie es mir gegangen ist und was sie eben alles geschafft haben so und überlebt haben, das macht schon viel mit um. Und da wird um echt bewusst, oh hey, da hat es ja doch was gegeben, was sie auch gemeistert haben. Weil wenn man die spontan fragt, dann kannst du das nicht in dem Schmerzgrad so wirklich erahnen oder feststellen und dir ist es gar nicht bewusst. Total schön. Ja, dann hätte ich jetzt noch so zum Abschluss drei Fragen. Omal, wenn die HörerInnen eine Botschaft aus Ich bin todesmutig mitnehmen können, welche wäre das?
Ich glaube, dass es todesmutig ist und mutig ist, sich mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen. Dass man das auch anerkennt, dass das viel Kraft kostet, zu trauern. Dass das ja mutig ist, weil da so viel hochkommt, dass es geht nicht nur um das Vermissen dieses einen Menschen, sondern das ist so viel mehr. Und dass man da sanft mit sich sein darf, dass das vielleicht auch nicht immer klappt und nicht zu jeder Zeit,
Ja,
sondern dass
voll.
das ein Weg ist. Ja.
Welche Frage würdest du dir selber wünschen, dass sich jeder mal stellt, der gerade trauert? Weil wir haben ja auch schon über Fragen geredet. Und welche Frage sollte sich das Umfeld stellen?
Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch an welchem Punkt in der Trauer man ist. Aber ich glaube, diese Frage von, wer möchte ich einmal gewesen sein, die kann man sicherlich nicht stellen, wenn eine Trauer akut ist und auch sicherlich nicht stellen, wenn jemand gerade wirklich erst vor kurzem gestorben ist. Aber ich erlebe in den Begleitungen mit trauernden Menschen, wenn ich sie länger begleite, dass das ja dann oft eine große Frage ist. Wie geht mein Leben jetzt eigentlich weiter, wo der Mensch nicht mehr da ist? Hat mein Leben überhaupt noch einen Sinn? Oder also wie gestalte ich das Leben eigentlich? Und ich sage auch immer, es ist so wichtig, dass wir über den Tod reden, weil wir so viel übers Leben lernen können. Auch über unser eigenes. Und deswegen ist, glaube ich, diese Frage, wer möchte ich einmal gewesen sein? Oder was möchte ich, was Menschen vielleicht auf einer Trauerfeier über mich sagen, wer und wie ich war?
Es würde ja dann auch fast ans Umfeld passen, weil dann
Ja,
müssten sie
stimmt.
vielleicht
Ja.
etwas empathischer auch reagieren.
Stimmt, ja.
Oder?
Ja, und ich glaube einfach, dass da so eine Chance drin steckt
Ja,
dann
voll.
auch, ne? Nochmal auf das eigene Leben zu gucken, zu sagen, was bedeutet das für mich? Verändere ich vielleicht noch mal meinen Lebensstil? Verändern sich vielleicht auch noch mal Werte für mich? Aber ja, aber ich glaube, was dem Umfeld auch helfen würde, wäre, was bräuchtest du in der Trauer? Oder was würde dir helfen? Und nur weil es mir hilft, heißt es nicht, dass es dir auch hilft. Aber sich das mal vor Augen zu führen und mal zu überlegen, über was würde ich mich in einer Kondolenzkarte freuen? Über welche Worte? Und dann würden, glaube ich, alle sagen, bitte ein bisschen mehr als herzliches Beileid. Und sich das mal zu fragen, was man selber vielleicht brauchen könnte, bringt einen aber vielleicht näher zu der Antwort, was jemand anderem auch helfen könnte.
Und die letzte Frage, ganz persönlich an die. Wo bist du gerade jetzt aktuell in deinem Leben ganz todesmutig unterwegs?
Ich bin ganz todesmutig, weil, also aus zwei Gründen. Ich würde sagen, ich war das ganze Jahr über ganz schön todesmutig, weil einfach viel passiert ist und ich bin so froh, jetzt am Ende des Jahres überhaupt noch auf beiden Beinen stehen zu können. Das war ganz schön viel. Ich habe Anfang des Jahres nämlich auch einen neuen Mann kennengelernt, parallel, während meine Mutter krank geworden ist und wir dieses Buch geschrieben haben.
Ach.
Also dieses Jahr war so, wenn ich so zurückgucke, denke ich, wow, also Wahnsinn, dass ich überhaupt todesmutig genug war, jeden Tag aufs Neue irgendwie aufzustehen und das irgendwie zu meistern. Und ja, wir ziehen jetzt zusammen im neuen Jahr, Anfang des Jahres. Und Das ist für mich auch ganz schön todesmutig, weil meine Wohnung, mein Zuhause schon auch etwas ist, was mich durch Trauer getragen hat oder durch traurige Momente. Also so eine Art Kokon war. Meine Wurzeln, also wo ich kein Elternhaus mehr habe. Ohne Eltern hat man keine Wurzeln mehr. Das heißt, meine eigenen Wurzeln sind in meinem Zuhause, hier, wo ich jetzt gerade sitze. Und das aufzugeben und nicht zu wissen, was passiert, finde ich auch ganz schön todesmutig.
Ja,
Aber
definitiv.
ich vertraue darauf, dass ich das schon irgendwie meistern werde, die guten und auch vielleicht wieder die schlechten Dinge im Leben. Ja.
Das heißt, du ziehst aus der aktuellen Wohnung aus und ihr nehmt auch eine neue, oder?
Genau,
Ah
ja.
ja, okay, wow. Ja, das ist ein großer Schritt immer wieder.
Aber auch schön.
Ja, voll, voll. Groß und schön und spannend als todesmutig mit allen Emotionen. Ja, dann kann ich schon mal sagen, erstens gratuliere und zu dem Umzug und ja, dass du auch dieses Vertrauen hast und dass du, ich finde, das traut sich ja auch nicht jeder, also braucht so viel Mut eben. Und dass der Umzug dann auch ganz gut klappt und wenig Stress beinhaltet. Ich kenne das ja vom Umziehen, ist nicht immer so leicht. Und dass ihr euch dann auch gut einnisten könnt und es genauso ein schöner, sicherer Kokon wird, wie es sich jetzt so anfühlt für die. Vielleicht sogar noch schöner und sicherer, oder? Das
Stimmt, das
hoffen
weiß
wir.
man ja auch nicht, ja.
Ja, voll, voll. Ja, dann
Danke.
vielen lieben Dank, Benny. Es war ein sehr schönes, interessantes Gespräch mit dir und bin sicher, dass die Trauernden, die uns zuhören, ganz viel für sich mitnehmen haben können. Danke.
Sehr, sehr gerne. Danke dir für die Einladung und dir natürlich auch eine gute, möglichst friedliche und ruhige Weihnachtszeit und auch irgendwie einen guten Jahreswechsel. Danke dir, meine Liebe.
Ja, danke. Ruhig wird es wahrscheinlich nicht mit Kleinkind, aber spannend, voller Action.
Ja, das wäre auch schön.
Gut, dann an alle da draußen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.